Wir haben.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich bin Jakob Fruchtmann, ich bin aus Bremen, von der Jakobs-Universität in Bremen. Und ich will heute über Entbettung und Kampfkunst reden. Und die Frage, die ich stellen will, ist, ob bei der nächsten Welle der Digitalisierung sich neue Möglichkeiten der Veränderung der Rolle des Körpers und des sozialen und des historischen Kontexts in der Interaktion, in der Kommunikation für Kampfsport und Kampfkunst ergeben. Das ist mein Thema. Oder stumpf gesagt, kommt der Körper mit Meta wieder zurück und bringt das was für Kampfsport und Kampfkunst? Ach so, Mist. Ich wollte das Bild, das jetzt kommt, das ist Visual Graphic, ist eine 3D-Zombie, der verprügelt wird. Aber falls ihr das nicht abkönnt, dann könnt ihr jetzt weggucken. Ist ein Beispiel aus der Anwendung von VR in Kampfkunst und Kampfsport. Und ich möchte damit anfangen, das hatte ich vorher auch vorab gestellt, dass ich einmal kurz zurückdenken möchte mit euch an die Pandemie. Die Pandemie war ein Digitalisierungsschock. Also wir haben eine Phase von vielleicht 3 Jahren Digitalisierung in einem Jahr durchgemacht. Und das hat unheimlich viel gebracht, kommt auch jeweils darauf an, für wen es was gebracht hat, aber ganz viele ganz klare Potenziale, die wir dabei entdeckt haben. Ist aber auch klar, dass wir eine quasi versteckte Pandemie unter der Pandemie haben, mit einer Welle von Depressionen, mit unheimlichen Rückschlägen im Lernverhalten, unheimlichen Rückschlägen im Sport. Der ganze Sportbereich ist ganz hart getroffen gewesen davon, geschäftlich, aber auch, wenn man sich das in den gesundheitlichen Auswirkungen anschaut. Und das hat was zu tun, alles zusammen mit dem, was man The Great Disconnect nennt. Und das ist eine Entbettung, die durch diese Digitalisierung sehr hart spürbar geworden ist. Darüber möchte ich heute reden. Das liegt daran, dass neue Formen und Technologien der Kommunikation neue soziale Praxen und damit neue Formen von Interaktionen bedingen. Und mir geht es darum zu gucken, was wir tun können, um diese Potenziale zu nutzen und die Risiken zu meiden. Okay, ich werde erstmal über Entbettung reden. Dann werde ich über die 3 grundlegenden Formen von Entbettung reden, die für uns relevant sind hier. Soziale Entbettung, temporale oder historische Entbettung und die Entkörperung oder körperliche Entbettung, die mit der Digitalisierung einhergehen. Und was das jeweils für Kampfkunst und Kampfsport bedeutet. Ach so, wichtig ist, dass wir dann uns dran machen, zu überlegen, was bringt eigentlich diese neue Wende der Digitalisierung, die jetzt gerade vor der Tür steht, für uns als Kampfkunstkünstler, Kampfsportler. Weil die Behauptung ist, dass mit dieser neuen Form von 3D-Live-Interaktion, die mit dem Metaverse jetzt auf uns zukommt, auch eine neue Form der sozialen Interaktion, neue Form der Kommunikation und damit neue Möglichkeiten für Kampfkunst und Kampfsport entstehen. Und darauf will ich dann den Ausblick und die letzten 2 Abteilungen akzentuieren. Und ich möchte mit euch zusammen darüber nachdenken, was wir tun können als Wissenschaftler und als Sportler, um diese Entwicklung in einen prosozialen, positiven Bereich zu bringen. Der Kerngedanke dabei ist, das ist der Titel, Rekontextualisierung. Rekontextualisierung, und das ist die Grundüberlegung von diesem ganzen Vortrag, auf den es am Ende hinausläuft. Rekontextualisierung heißt, wieder einzubetten. Heißt, wieder Kontext in die Kommunikation, in die Interaktion, obwohl sie digital ist, zurückzubringen. Den Körper wieder reinzubringen, Geschichte wieder reinzubringen, Emotionen und soziale Kontexte wieder reinzubringen, auf eine neue, auf eine transformierte, auf eine hybride Art und Weise. Und dafür müssen hybride Räume geschaffen werden. Das werden wir dann gegen Ende sehen, wenn die Zeit hoffentlich dafür noch reicht. Also, erstmal kurz allgemein über den Begriff der Entbettung. Das ist erstmal ein Begriff, der in der Soziologie seit den 90er Jahren sehr virulent ist. Soziologen wie Giddens, Anthony Giddens, haben das so sehr, sehr populär gemacht. Und das ging vor allem einher mit der Diskussion der Globalisierung und hat damit zu tun, dass wir räumlich erstmal aus dem, sagen wir mal, Festkleben an der Scholle von vor 200, 300 Jahren heute bis zu 200 Kilometer zum Arbeitsplatz pendeln müssen, um das anerkannt zu kriegen, dass wir arbeitslos sind. Wenn wir in 200 Kilometer Entfernung einen Job kriegen, zählt das beim Arbeitsamt nicht. Ja. Da hat sich viel getan dazwischen. Und das ist ein Prozess der Entbettung, weil wir jetzt viel weniger in unseren sozialen Bezügen, in unserer Interaktion an ganz bestimmte Räume gebunden sind. Das ist aber auch eine Entbettung der sozialen Zeit. Jeder von uns hat inzwischen dann umgerechnet, wie viel Uhr es jetzt eigentlich in New York ist, bevor wir das Gespräch gestartet haben. Und es ist eine Trennung von dem, wie wir miteinander umgehen, miteinander reden, miteinander interagieren, von dem sozialen, kulturellen und historischen Kontext, die über die Zeit immer weiter zugenommen hat. Die Digitalisierung hat das radikalisiert. Oftmals wird Entbettung unmittelbar mit Digitalisierung gleichgesetzt, aber es ist ein Prozess, der unabhängig davon schon da war, bevor die Digitalisierung wirklich so ubiquitär wurde. Dasselbe passiert natürlich durch Digitalisierung extrem. Ja? Und ganz besonders betonen, und da werde ich auch noch mal ausdrücklich lang drüber reden, ist, dass wir einen Schritt hin zu einer Form von Kommunikation gemacht haben, die ich mal jetzt auf den Punkt von Schreibtischstuhl zu Bildschirm bringen werde. Ja? Eine Entkörperung unserer Kommunikation, in der wir eigentlich nur noch Talking Heads sind, die zweidimensional auf einer kleinen Fläche in naher Entfernung zu sehen sind. Werde ich gleich nochmal drüber eingehen, aber jetzt erstmal drei Entbettungen, also die ich festhalten möchte als Kernpunkte, und das ist dann die Gliederung, die ich durchgehen möchte. Die soziokulturelle Entbettung, temporal- und zeitliche Entbettung, Stichwort Ahistorizität und Posttradition, darüber werde ich gleich jetzt sagen, aber es ist ein Geschichtsverlust, das ist schon mal völlig klar, bevor wir lange drüber nachdenken. Und die psychophysiologische Entbettung oder die Entkörperung, Disembodiment. Also, und die hängt auch sehr, sehr deutlich spürbar bei den Leuten, die jetzt in der Pandemie aufgewachsen sind, mit der Empathiekrise zusammen. Die hat sich verschärft durch die Digitalisierung, ganz klar messbar. Nur für den Hintergrund, dass wir auf derselben Seite sind, on the same page. Digitalisierung ist bis jetzt in drei Wellen grob zu unterteilen. Die erste Welle, wo sozusagen DOS-Interface gibt, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, wo man Commands eintippen musste, um ein Programm zu starten. Da musste man die genaue Buchstabenfolge kennen, und wenn man einen daneben hatte, dann hat es nicht funktioniert. Das waren so schwarze Bildschirme mit gelber Schrift. Und dann kommt die zweite Welle, WYSIWYG, wo Windows an den Tag kommt und wir dieses Klick-Äffchen werden, das also mit Bildschirmen über zweidimensionale Mausbewegungen interagiert. Und die dritte, jetzt beschleunigt eintretend über die Pandemie, die dritte Phase, die steht jetzt vor der Tür, und das Stichwort dafür heißt eigentlich Meta, ist die der Übergang zu Live-3D-Interaktion. Das wird alles verändern. Wie Kommunikation funktioniert, für Sie jetzt selbstverständlich, dass man chattet, dass man Videokonferenzen macht und sowas, das gehört ganz normal zu unserer Lebensform dazu und hat sehr viel Bedeutung darüber, wie wir miteinander umgehen und wie wir leben. Das hier wird nochmal genauso viel ändern, wie das zweidimensional Live-Interaktive geändert hat. Ich nenne es mal WYSIWYG, what you do is what you get, statt WYSIWYG. What you see is what you get. Okay, fangen wir an mit der sozialen Entbettung. Soziale Entbettung, und ich will anfangen mit einem Beispiel, das mir sehr nah ist. Ich boxe, und der Boxsport ist irgendwie ein sehr klassisches Beispiel dafür, weil der Boxsport erstmal antritt als sehr eingebetteter Sport. Das müsste eigentlich jeder von Ihnen kennen, zumindest irgendwie als Stereotyp. Das ist diesen Arbeitersport-Boxverband von dem einen Arbeiterviertel da, wo alle aus der Nachbarschaft sind, die, ich glaube, es gibt in Deutschland verschiedene Regionen, in denen das verschieden stark ist, aber das gibt es noch überall, es ist alive and kicking, aber es ist auf dem Rückzug, alive and punching. Und das hat was damit zu tun, dass der Boxsport im Ausgangspunkt mit der Entwicklung der Arbeiterklasse zu tun hat, mit der Entwicklung der Moderne, dass er einerseits also dann was zu tun hat mit der Entwicklung des Sozialstaats in Ländern wie Deutschland, die dieser Sozialstaats betont sind in der Entwicklung, oder in den anglophilen Kontexten, die mehr liberale Entwicklungsmodelle haben, stärker verbunden sind mit den Metaphern des Geschäfts und des Siegers und des Sich-Durchsetzens und der Konkurrenz und auch selber mehr als Business, als Wettkampf, also Wettsport und als Show-Business auf die Welt kommen und unheimlich an Boden gewinnen. In beiden Fällen aber sind die Gyms ganz stark verankert in den lokal-kulturellen Milieus, in den sozialen und ethnischen und auch gender ganz klar gendergeprägten Kontexten, in denen sie stattfinden. Das ändert sich zusehends. Und ich bin in einem Gym, das eigentlich ein MMA-Gym ist. Und das ist, hier müsste eigentlich Heißkanen sein. Ja, da ist sie. Das ist eine Form von Boxgym, die eigentlich, da sind Studenten, Arbeiter, Profs, alle möglichen Leute, alle Gender, kein spezifischer, die heißen nicht alle Sergei, kein spezifischer ethnischer Hintergrund, aus allen Stadtteilen zusammengekommen. Ja? Und das ist sehr typisch für diese postmodernen Gyms, in denen also diese Dekontextualisierung, diese Entbettung stattgefunden hat und sichtbar wird. Ja? Gleichzeitig gibt es also ein Nachlassen der Rolle des Vereinswesens. Die Versteinerung des DBV ist irgendwie sehr, sehr sinnfällig. Ja? Also man sieht das auch an der Gerontokratie der Verwaltungsstrukturen selber. Die sind irgendwie in den 80ern hängen geblieben. Na, ich bin Boxer, ich darf also über meine Leute schimpfen, das ist okay. Aber die sind im Prinzip von der Zeit überholt worden. Und das ist ein Problem, mit dem sie noch keinen Umgang gefunden haben. Ja, die haben auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was sie für eine soziale Medienpräsenz angucken, nicht auf der Höhe der Zeit. Okay. Gleichzeitig gibt es also diese ganzen Tendenzen der Globalisierung zu beobachten. Ja? Man hat internationale Coach, wir hatten einen kubanischen Coach, Nationaltrainer bei uns im Gym. Wir machen Urlaub in Spanien bei Punch Camp, einem Boxcamp. Wohin wir reisen, gehen zu Gyms zu Besuch und trainieren. Und alle kennen das aus ihren Disziplinen, diese Globalisierung und damit auch Dekontextualisierung, um mal was Positives zu bringen, des eigenen Sports. Und noch ganz zu schweigen von Lernen und Lehren über digitale Lehrmittel, darauf gehen wir gleich nochmal detailliert ein. Aber bevor wir damit anfangen, einmal noch ein kurzes Wort, warum die Digitalisierung im Kampfkunst und Kampfsport mir langsamer voranzukommen scheint als in anderen. Und das ist ganz klar wegen dem physischen Kontext. Was wir tun, ist unmittelbar, naja, nicht Herz zu Herz, sondern Hand zu Hand. Das heißt ja wirklich auch buchstäblich Hand-to-Hand-Combat und ist mit der physischen Präsenz zwingend verbunden. Oder so scheint es zumindest erst einmal. Und das bedeutet, dass wir ganz große Schwierigkeiten haben, auf diese neuen Formen der entkörperlichen Kommunikation überzugehen. Aber auch da wird es sich zeigen, dass sich da vieles tut und vieles absehbar ist an neuen Entwicklungen. Der zweite Punkt, Posttradition und Ahistorizismus, Geschichtsvergessenheit oder Geschichtsverlust. Posttradition ist erstmal ein Begriff, der geht auf Giddens zurück, einen Soziologen, der in den 90er Jahren gesagt hat, Tradition ist vorbei. Ganz grob gesagt. Tradition ist erstmal vereinfacht dargestellt, ist einfach Überlieferung. Wenn etwas mitgeteilt und von jemand anders übernommen und dann wieder weitergegeben wird, das ist die Regel der drei, also mindestens zweimal weitergegeben, mindestens drei Stufen, dann haben wir eine Tradition. Ganz, ganz banale Definition, die inzwischen relativ durchgesetzt ist, was Tradition ist, so ein bisschen entmystifiziert. Aber es muss übergeben werden. Und hier ist das Interessante, das ist nicht unbedingt das, was wir als erstes assoziieren damit, nämlich irgendwas Althergebrachtes, das von über viele Jahrhunderte zu uns hinabgekommen ist, sondern das ist in der Regel ein Konstrukt, das uns in einer relativ neuen Erfindung beigebracht wird, als althergebracht und altwürdig. Ja, das ist eine Regel der Moderne, dass wir sehr viele Traditionen erfinden, die bestimmte legitimatorische oder andere Funktionen haben und die auch in Massen produziert werden können. Ja? So, jetzt kommt Giddens und sagt aber, die Globalisierung zerstört selbst das und zerreißt es in kleine Stücke, weil es sie dekontextualisiert. Also Dekontextualisierung oder Disembedding oder Entbettung finden mit Traditionen auch statt. Und das wann und wo und wer an wen der Tradition, das sie eigentlich so kernmäßig charakterisiert, geht verloren. Und dadurch kommen wir dann in die Posttradition. Und hier noch einmal ganz kurz durchgedacht, noch wie die Stufen gehen, von vormoderner, traditioneller Gesellschaft über die Moderne hin zur Postmoderne. Wie wird dort Tradition durch Entbettung transformiert? In der vormodernen oder traditionellen Gesellschaft gibt es gar keine Tradition, überraschenderweise. So wie es keine Diäten gibt, man hat ja gegessen. Es gibt natürlich Diäten, die man jetzt feststellen kann, also Paleo oder was weiß ich, weiß nicht, oder was man da noch erfinden mag, aber natürlich gab es Diäten, aber es waren keine Diäten. Ja, man hat ja was gegessen. Traditionen waren die normale Art und Weise zu singen, zu essen, zu tanzen, zu kämpfen. Alles war Tradition, also auch nichts. Es gab also insofern keine traditionellen Kampfsportarten. Es gab Traditionen der Bewegung, die ganzheitlich in ihrer Funktion waren. Das war gleichzeitig Kampf und Lernen von Gemeinschaft und religiöse Funktion und Geschichtserzählung. Das geht alles zusammen in Formen, wo auch zum Beispiel Tanz und Kampf ineinander übergehen können. Und das ist beobachtbar. Also es ist auch eine Form der Tradition von Technik. Aber diese funktionale Differenzierung, da komme ich gleich zu, ist der Moderne und vor allem der Postmoderne dann vorbehalten. Die Moderne kommt daher und erfindet neue Traditionen. Jetzt kommt dazu, dass sie soziale, politische und wirtschaftliche Funktionen haben. Einerseits mit Konzentration auf Nationalismus, andererseits auf sozialstaatliche Entwicklungen. Ja. Für Kampfsport und Kampfkunst bedeutet das, dass es eine Massenproduktion von solchen Disziplinen gibt. Karate ist in Sachen Nationalismus vielleicht das Paradebeispiel. Ja. Boxen in Sachen sozusagen liberale Entwicklung, das Businessboxen als Geschäftsfeld ist da vielleicht das Paradebeispiel der Moderne. Ja. Nicht, dass die Nazis es nicht geschafft hätten, auch eine nationalstaatliche Version des Boxens zu betonen. Darum geht es mir nicht. Es geht nur darum zu sagen, das sind die typischen Erfindungen von Tradition in der Moderne, die dann oft was damit zu tun haben, dass wir hierarchische Strukturen haben, wo ein Meister tatsächlich jetzt weitergibt seine Tradition an von Hand zu Hand von ihm abhängige Schüler in wohldosierter Aufklärung. Für das Business übrigens heißt das auch, man kann sein eigenes Business sichern, indem man immer anfüttert, bis zu einem gewissen Grad die Sucht sozusagen aufrechterhält, aber die Notwendigkeit, zum selben Meister weiterzukommen, weiterhin anfacht. Über Jahre, über Jahrzehnte, weil immer noch irgendwas fehlt, vor allem sehr oft der Schlüssel, um eine Technik wirklich, wirklich effizient zu machen. Das gehört zu den Risiken, das ist nicht immer so natürlich, aber das gehört zu den Risiken der traditionellen Lehrformen. Moderne differenziert und rekontextualisiert Traditionen auf instrumentelle Weise. Das heißt, die Moderne nimmt jetzt Traditionen, erfindet neue und verteilt sie auf spezifische Funktionen. Das heißt, wir haben die kämpferische Funktion, die jetzt ausdifferenziert wird in bestimmte Trainingsweisen, bestimmte Praxen und bestimmte soziale Kontexte. Die Förderung von religiösen Praxen wird auch ausdifferenziert und wirtschaftliche und gemeinschaftsfördernde ebenso. Und das resultiert dann in einer Auftrennung dieser Funktionen und fortschreitend über Zeit einer weiteren Ausdifferenzierung. Ups, wo ist der Slide? Ah ja, einer weiteren Ausdifferenzierung, vor allem in der Postmoderne dann, wo zum Beispiel psychologische Funktionen sehr wichtig dazukommen, wie Selbstverwirklichung. Ja? Das gab es vorher gar nicht. Oder eben Entertainment zur eigenständig ausdifferenzierten Funktion werden. Ja? Das bedeutet aber eben auch, dass in der Postmoderne jetzt Traditionen, in der posttraditionellen Gesellschaft, wenn man es mit den Ginnischen Termini ausdrücken will, in Relikte überführt werden. Das ist dann Retro oder Pastiche nach Jameson, der das als so eine Art Spiel mit eigentlich lebendiges Spiel mit eigentlich toten Inhalten und Formen bezeichnen würde. Oder nach Baudrillard Simulacra. Ja, wenn Ihnen das jetzt nicht sagt, macht es nichts. Sie können das irgendwann mal. Ihnen wird das garantiert irgendwann begegnen. Also Simulacra, da kommen Sie nicht drum herum im Studium. In unserem Kreis ist dann zum Beispiel das Stichwort von Marshall Artness ganz, ganz schön dafür, finde ich. Und das hat dann Konsequenzen, dass wir jetzt nicht mehr diese hierarchische, pyramidale Tradition von Meister zu Schüler in geschlossenen Kreisen haben, wo die Vergleiche nicht mehr über Zeit nur stattfinden, sondern auch gleichzeitig über verschiedene Schulen. Also, in geschlossenen Systemen, traditionellen Systemen, wird man sich immer nur mit sich selbst konfrontieren und Generationen von Schülern miteinander. Und dann vielleicht innerhalb eines bestimmten Stils oder einer bestimmten Richtung oder Schule, dann vielleicht auch regional. Aber immer in dem gesetzten selben Regelkreis. Wenn das aufgehoben wird, durch die funktionale Ausdifferenzierung in der posttraditionalen Gesellschaft, dann passiert das, was bei UFC 1 passiert ist. Und das sind so unglaubliche Sprengkraft auf, was Kampfsport und Kampfkunst ist, gehabt hat. Weil jetzt die Reality-Checks kommen, die auf einmal heißen, alles mit allem wird verglichen, jederzeit verglichen. Weil alles so rausnehmbar aus dem Kontext ist, dekontextualisierbar und irgendwo anders hin reinpflanzbar. Und dann fight und schauen wir, wer gewinnt. Und das bedeutet, dass wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch Entschulung haben. Also die langen Atembögen des Lernens, ja, von Systemen, von der Hacke bis zur Pike. Die werden zu Bits and Pieces auf Twitter, die man, oh, diesen Trick kann ich auch noch lernen, vereinfacht gesagt. Ja. Gleichzeitig werden neue Traditionen erfunden, die schießen hervor wie die Pilze aus dem Boden. Und auf die wiederum gibt es dann ironisierenden Selbstbezug, das ist überhaupt allgemein typisch. Jameson hat das sehr viel studiert für die Postmoderne, dass alles ironisiert wird und Ironisierung quasi Selbstzweck wird. Die Beispiele will ich gleich mal geben. Hier, das war ein Schockmoment für viele. In China hat es einen MMA-Kämpfer gegeben, das Video haben bestimmt alle gesehen, der einen alten Kung-Fu-Meister gefordert hat und der tatsächlich so voll in seinen Vorstellungswelt gefangen war und dem Selbstvergleich seiner Autorität als traditioneller Meister, dass er nicht damit, das kann man sehen auf dem Video, nicht gerechnet hat, dass er einfach stumpf geschlagen, ins Gesicht geschlagen wird, mit dem Zweck, ihn ins Gesicht zu schlagen, Punkt. Und damit war er offenbar nie richtig konfrontiert worden mit jemandem, der ist nicht besonders gut, ja. Aber der hat eine andere Vorstellung von Kämpfen, von der Funktionalität von kämpferisch besiegen als er. Und er völlig überwältigt, völlig überfordert. Ja. Und davon gibt es sehr viele Videos in der letzten Zeit bislang. Es bedeutet aber auch, dass es die Frage gibt jetzt, ob, Lichtschwertkämpfen, ob das eine Martial Art, ob das eine Kampfkunst ist oder nicht. Ja? Das gehört zur Postmoderne dazu. Ja? Und dazu gibt es natürlich auch schon Artikel in den Studien, die, das ist mein Favorite. So. Der ganze Bereich wird zum Thema des Infotainments. Es gibt ernsthafte Diskussionen von guten Leuten auch. McDojo Life ist ein guter YouTube-Channel zum Beispiel, der das durchgehend diskutiert, auch ernsthafte Probleme dabei diskutiert. Ja. Aber es wird auch zum eigenen Unterhaltungsgenre per se, ja, wie Master Ken. Und als letztes möchte ich noch hinzufügen, diese Entgrenzung bedeutet auch, diese Entbettung bedeutet auch, oder die Detraditionalisierung bedeutet auch, dass die Grenzen zwischen Kampfsport und Spiel zu verschwinden beginnen. Es wird undeutlich, zunehmend undeutlicher, was Sport, was Spiel, was Kampf, was Training ist in diesen Kontexten. Und es ist, gehört zu den Aufgaben der nahen Zukunft, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also digitale Kampfformen, nicht nur in Spielen, sondern in Übergangsformen zwischen Spiel und Kampf, werden sicherlich ein Thema sein. Und ach, doch, ein allerletzter Punkt noch zu dem Thema. Traditionen in der Posttraditionengesellschaft werden zur Sehnsucht der Nostalgie. Ja? Hier sieht man einen Weltmeister im Profiboxen mit einem sehr anerkannten Karateka. Ich selber kenne ihn nicht, aber ich sehe Nicken bei den Karate-Leuten, Tatsuya Naka, in einem faszinierenden Gespräch. Und in diesem Moment sagt Murata, ich glaube, es ist gerade, weil ich nicht zurückgehen kann, dass ich mich danach sehne. Und er spricht über Tradition, über traditionelles Kämpfen, Kampfsport, Kampfkunsttradition. Okay, so viel zur Posttradition und Ahistorizität zum Geschichtsverlust. Dritter Punkt. Die Entkörperung oder der Verlust des körperlichen Kontexts. Die visuelle Wende. Und ich will dann andeuten und übergehen zur körperlichen Wende, also zum Übergang ins Metavers und ob der Körper zurückkommt. Erstmal allgemein über digitale Massenkommunikation. Sie findet statt jederzeit, jeder mit jedem, 1:1. Als Prosumption, als das Machen ist auch gleichzeitig Konsumieren. Das Produzieren ist gleichzeitig auch das Genießen von Content. Das ist das Grundgesetz der Funktionsweise von Social Media. Wir können auch hier stufenlos skalieren zwischen 1:1 zu 1 zu viele, viele zu viele Kommunikation, die komplett horizontal, zumindest dem Ideal nach, zwischen Narrowcasting und Broadcasting hin und her schalten kann. Mit der Visualisierung wird jetzt in der zweiten Digitalisierung, also so grob in den 90ern bis auf die Jahrtausendwende, findet das statt und dann gibt es eine radikale Transformation, wo inzwischen alles im Prinzip visuell ist, sogar unsere schriftliche Kommunikation so durchsetzt mit GIFs und Emoticons, dass manchmal, also sind sie bei meinen Messages in der Mehrheit, ja, und die Buchstaben in der Minderheit. Ja. Und diese visuelle Wende heißt, dass wir übergehen, hier gibt es einen Autor und Philosophen, Debré, der hat das als, sagt man kann Gesellschaftsstufen als verschiedene mediale Sphären beschreiben. Wenn das die erste, die des Redens und der Sprache, der gesprochenen Sprache, die zweite, die des Drucks und des gedruckten Buches, dann kommt die Videosphäre als die neue Epoche der Menschheit über diese Kommunikation, über Verbildlichung. Ja? Und das bedeutet, wir haben diese ständige, unmittelbare Anwesenheit von Nachrichten in verbindlichen Nachrichten. Und da ist auch der Körper irgendwie drin, aber der Körper ist zweidimensional und er ist in der Regel abgeschnitten. Und wir selber, vor allem ganz, ganz wichtig, sind beim Kommunizieren meistens immobilisiert. Das heißt, wir sind an den Bildschirm gebannt und dadurch entkörpert, also immobilisiert. Für Kampf und Kampfsport und Kampfkunst, erste und zweite Digitalisierung, das ist ein Fehler, das muss erste und zweite Digitalisierung heißen. Da ist natürlich klar, dass es erstmal ein Mittel ist, um billiger Flyer zu drucken. Ja? Okay. Es ist also für digitales Marketing. Aber digitales Marketing heißt jetzt auch, mit der visuellen Wende, wir können zeigen, was wir machen. Und es ist nicht mehr eine geschlossene Box, die wir bewerben. Und es ist eine Vertrauenssache, ob man jetzt da hingeht oder nicht. Sondern man kann sehen, was die machen. Und man kann sich ein Urteil dafür bilden, ist das ein Gym, wo ich Lust habe, hinzugehen oder nicht. Ja. Zweitens, Lehren und Lernen wird jetzt zunehmend verbunden mit digitalen Formen der Kommunikation. Martin Meyer ist leider nicht hier. Ich hätte mich eigentlich gefreut, mit dem über dieses ganze Thema auch mehr zu reden, weil der einen schönen Artikel darüber geschrieben hat, ganz kürzlich erschienen. Martial Edutainment, also diese ganzen Sachen von Bushido und sowas, aber auch irgendwie 10 Greatest Knockouts und so weiter. Aber auch, ich sehe die Zahlen von Viewern auf YouTube-Kanälen, von sehr in-depth technikorientierten, längeren Videos, sind so hoch, dass es unmöglich alles praktizierende Sportler sein können. Weil das sind Technik-Sachen, die auf relativ hohem Niveau, relativ komplex, da sitzen also Hunderttausende dicke Leute mit der Chipstüte vor und gucken Box-Trainings-Erklärvideos. Und das ist ein faszinierendes Phänomen. Und das wird selber zur Einkommensquelle, die sehr wichtig und zunehmend wichtig ist. Sodass jetzt also drittens oder wichtigstens vielleicht sogar undeutlich wird, macht man Social Media, um das eigene Geschäft, das Kerngeschäft zu befördern, oder sind nicht die Social Media mittlerweile zum Kerngeschäft geworden? Und ich kenne viele, die das also als kleines oder Individualunternehmen betreiben, wo das wirklich einfach auch ökonomisch eine offene Frage ist. So, jetzt schleiche ich mich ran an das Metaverse. Ja. Ich will aber einen Übergang machen und der geht über immersive Visualisierung. Das ist nämlich der Punkt, dieses sich auflösen und sich verlieren im Bild, ja, ist das, was eigentlich das Metaverse mit dem das uns sagen, anködern will, anlocken will, an den Haken hängen will. Ja. Dass wir uns ganz verlieren können in dieser anderen Wirklichkeit. Das fängt aber erstmal an mit Outside In, okay, statisch, wenn wir einen Bildschirm haben wie hier, Sie sind festgenagelt, das ist festgenagelt, Sie gucken von außen rein in das Geschehen, Sie sehen hier meinetwegen Boxkampf auf dem Video, ja, das ist oldschool. Immersiv ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel von innen nach außen gucken, und da, hier ist das Beispiel, wäre hier, das ist das MSG Dome in Vegas, der wird im nächsten Jahr fertig. Das ist die größte Leinwand der Welt, das ist keine Leinwand, das sind LED-Bildschirme, mehrere Fußballfelder groß und die erstrecken sich übers Publikum, so wie Sie hier sitzen, als wäre das hier alles Bildschirm über Sie hinweg. Und Sie in einer Kugel um Sie herum, Sie verlieren sich in diesem Bild. Ja? Aber auch hier sind Sie festgenagelt und das Bild ist festgenagelt. 360 Videos dagegen sind anders. Und Virtual Reality und Augmented Reality erst recht. Ich habe das mal versucht, so schematisch aufzubringen. Bei 360-Grad-Videos sind Sie dynamisch. Sie können mit Ihrem VR-Set rumgehen. Die Position, Entschuldigung, ist der Raum dynamisch. Also Sie sehen irgendwie, wird getanzt. Also in der Regel steht die Kamera fest. Und Sie können auch nicht näher rangehen oder weiter weggehen, das bringt nichts in 360-Videos. Ja? Das bringt erst was in Virtual Reality. Ja? Das heißt, Ihre Position ist statisch, der Raum ist dynamisch und bei Virtual Reality ist es andersrum. Hier können Sie dann also jetzt zum Beispiel hinter den Tisch gehen und ihn von der anderen Seite angucken. Das geht in 360-Video nicht. Das ist wichtig zu unterscheiden. Und damit wären wir bei der großen Wende. Die neue Digitalisierung, die neue Welle der Digitalisierung wird sich drehen und wenden um 3D-Live-Interaktion. Ja? Und die Frage, wie gesagt, am Anfang gestellt ist, können wir jetzt mehr ins Zentrum des Geschehens rücken und vielleicht sogar ein positiv als Kampfkünstler, Kampfsportler und Forscher drumherum und vielleicht sogar einen positiven Beitrag dazu bringen, dass dass mehr das Potenzial genutzt wird dieser Entwicklung, als dass die Risiken zum Tragen kommen. Okay, hier ist ein Beispiel.
ein Projekt, das ich noch nie angefangen habe, aber das jetzt hoffentlich dieses Semester losgeht. Nehmen Sie eine Wi-Fi-Kamera, kabellos, und setzen die in Kopfschutz bei zwei Kämpfern und projizieren das Geschehen auf Bildschirme. Dann haben Sie, die Möglichkeit, aufzuzeichnen oder live zu beobachten, worauf genau der Sportler reagiert. Das heißt, wir haben jetzt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann später dann Augenbewegungsmessungen mit einer authentischeren Kontextualisierung zu verbinden oder Reaktionszeitmessungen oder die Glaubwürdigkeit von Finden und so weiter und so zu. Ja? Alles dadurch, dass wir jetzt die Kameraposition dreidimensionalisieren. Ja? Ansonsten ist es eigentlich noch wie früher. Ne? Aber das bedeutet auch, dass die Outside-In-Perspektive sich ändert, dass wir also jetzt, wie hier bei Vegas, wo wir diesen Setup haben, dass hier der Kampf stattfindet und darüber die riesigen Bildschirme, auf denen man Details sehen kann, hier auch jetzt das Live-Geschehen aus Kämpferperspektive zeigen könnten. Das heißt, das hat ein großes kommerzielles Nutzungspotenzial. Achso, ich bin jetzt schon in der Sektion, wo ich sage, hört her, Kollegen und Interessierte, hier sind Ideen, was wir machen können. Das wäre zum Beispiel eine, zu der ich Lust habe, in der ich auch schon dran bin. Wer mitmachen will, das ist eine Einladung jetzt. Mehr als ein Vortrag. Wenn wir mal durchgehen, was es für Möglichkeiten gibt, und ich komme damit so langsam zum Ende, dann gibt es zum einen das, was man einfach halt Trainingsgeräte nennen würde. Ja? Was wir in der virtuellen Realität in die virtuelle Realität übertragen können und wo wir jetzt auf dem Level von Reaktionsspielen, Auge-Hand-Koordination, sehr viele relativ gute Sachen machen können. Sie kennen vielleicht das Sporttrainingsinstrument, diese Leuchtkäppchen, ich weiß nicht, wie die heißen, die in verschiedenen Rhythmen aufblinken, die man berühren, zu denen man hinlaufen muss oder die man, sagen, schlagen muss. Also das ist ein relativ modernes Trainingsgerät, das sehr hohes Potenzial zu haben scheint in verschiedenen Sportarten. Das kann man natürlich im digitalen Kontext sehr weit treiben, solche Arten von Hand-Augen-Koordination, Übungen. Das Problem ist natürlich, dass wir fehlende Haptik. Ja, also wir haben keinen, und das ist fürs Kämpfen das ganz grundlegende Problem von allem, was VR ist und AR. Wo ist der Gegendruck? Wo ist die Interkorporalität? Es gibt aber da auch schon erste Ansätze, wie zum Beispiel hier, oh Gott, Entschuldigung, das ist sehr schlechte Tonqualität. Der Mensch trägt ein VR-Headset und das ist, was er sieht, ja? Und er interagiert mit dem tatsächlichen Sandsack. Und es werden ihm Zielpunkte angezeigt, die er schnellstmöglich treffen muss. Das ist ein Beispiel für Gamifizierung von VR-Trainingsmethoden. Ja, wobei auch schon zu sehen ist, ja, dass die Grenze zwischen Training, Sport, Kämpfen, Spiel immer weiter verwischen wird. Ja. Was das Partnertraining angeht, ja, da wird es wieder, wenn wir den Druck gegen Druck rausnehmen, was gibt es dann noch? Es gibt die visuellen Signale. Ja? Und die sind natürlich unheimlich schlecht, das haben wir alle, müssen wir alle gehabt haben jetzt, das Problem in der Pandemie. Ja, sobald man sich umdreht, ist der Bildschirm nicht mehr im Blickwinkel. So kann man wirklich schlecht arbeiten. Ja? Und das ist das Problem Nummer eins. Das Problem Nummer zwei ist der Kontext des Raums. Und ich will mal ein Beispiel geben, wie man sich rhythmisch und koordinativ gemeinsam bewegen kann, miteinander oder auch gegeneinander, kommt nachher noch ein anderes Beispiel, und dabei sich da ist er wieder, der gleiche Karateka, in der 360 Umgebung mit einem virtuellen Headset sich bewegen kann. Das hier ist jetzt auf YouTube ein 360 Video. Da ist man in diesem relativ berühmten Dojo von diesem Meister und die machen jetzt Folgendes. Ah, shit, das geht jetzt hier nicht. Moment, da muss ich mit der Maus rüberkommen. So. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sehen jetzt das hier durch ein VR-Headset und wenn Sie sich umdrehen, dann drehen Sie sich zu den anderen hin. Das heißt, wenn jetzt die Cutter sich in die andere Richtung bewegt, dann drehen Sie ja Ihren Kopf mit, wenn Sie mitmachen, richtig? Und normalerweise würden Sie jetzt den Bildschirm aus dem Blick verlieren. Ja? Aber hier können Sie jetzt weitermachen und haben ein Bewegungsvorbild vor sich, das sich im Rhythmus gemeinsam bewegt. So. Entschuldigung, jetzt muss ich hier wieder zurück. Das ist ein Beispiel für Nutzung von Training, wo wir also rhythmische, interkorporale Koordination mit anderen haben, die tatsächlich auch immersiv ist und, glaube ich, wirkliches Potenzial hat. Aber das Übersehende hier ist in der Regel, es gibt eine ganz wichtige Sache, die Sie wahrscheinlich gar nicht beachtet haben. Wir sind in einem anderen Raum. In welchem Raum wir sind, das braucht viel mehr Aufmerksamkeit von uns. Und die Frage ist, können wir Räume schaffen, die virtuelle Räume mit den tatsächlichen Räumen, in denen wir uns bewegen, zusammenbringen können? Diese Frage heißt, dass wir die technologisch darauf zielen müssen, jetzt verschiedene Schichten von Wirklichkeit, also Augmented Reality und die normale, die analoge Reality und Virtual Reality zusammenzubringen und durch sie durchschalten zu können, im quasi flüssigen Ganzen und uns trotzdem in einem Raum befinden. Das ist, wo wir hin müssen. Ja? Und das ist etwas, was noch nicht entwickelt ist. Ja? Und das ist eine Sache, wo ich ein Projekt habe, das ist aus dem musealen Kontext. Und die Frage an Sie, an euch ist, können wir hier was übertragen aus dem musealen Kontext? Aus Layered Reality, die 3D-Objekte baut, die identisch sind, sagen wir mal zum Beispiel diesen Seminarraum, nachbaut als 3D-Objekt. Und Sie können dann in VR reinkommen und sich hier neben Sie setzen und dann gemeinsam mit Ihnen, mit mir interagieren und auch untereinander diskutieren, als ob Sie da wären. Ja, dafür brauchen wir ein VR-Modell von diesem Raum. Und wir brauchen dann eine hybride Übereinanderlegung von dem 3D-Modell und dem tatsächlichen Raum. Und die Technologie dann, das ist der entscheidende Schlüsselpunkt, das ist das fehlende Moment, aber das ist das Next Big Thing, dass wir ein 3D-Image von uns selbst haben, das live schnell genug tatsächlich und auch einigermaßen nicht so total bescheuert aussehen wie diese Metaverse-Figuren jetzt noch. Naja, aber Sie erinnern sich an die ersten Videospiele, wie da die Figuren ausgesehen haben. Das war ein paar Jahre, dann sahen die aus so, ist das ein Film oder ist das ein Spiel? Ja? Also das wird hier genauso passieren, das ist überhaupt keine Frage. Das hier ist unser Keller vom Bibliotheksgebäude, in dem wir jetzt unsere Studenten, also meine Studenten, ein 3D-Modell gebaut haben, in dem alle diese Objekte jetzt rein erfunden sind. Ja? Der Raum ist eigentlich leer. Ja? Und das Ziel wird sein, in einem solchen Raum dann auch tatsächlich Leute online und in physischer Präsenz zu vereinen, sodass man gleichzeitig dort interagieren kann. An den Bildschirmen hier dann übrigens auch, das ist für Kampfkünstler vielleicht nicht so wichtig, auch gemeinsam arbeiten kann. Ja. Aber das würde jetzt auf Kampfkunst, Kampfsport übertragen heißen, wir können hier gemeinsam Sport machen, in diesem hybriden Raum, in diesem Mix aus Dojo und ich bin eigentlich bei mir zu Hause in meinem Sportverein. Ja. Da gibt es ganz viele Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, die man noch lösen müsste. Die sind aber in greifbarer Reichweite und das gehört zu den Dingen, wo ich überzeugt bin, die jetzt unmittelbar passieren werden, weil das auch ganz, ganz stumpf ökonomische, wichtige Anwendungen hat. Dass man gleichzeitig zum Mechaniker an den Motor rantreten kann und sagen kann, du musst da diese Schraube da musst du lösen, ja. Während man eigentlich online ist, ja, aber man ist hybrid gleichzeitig anwesend in der Werkstatt und kann also gemeinsam zusammenarbeiten, online und offline. Das wird sehr, sehr viel zunehmen, weil das unheimlich wirtschaftliches Potenzial hat und damit die Technologien bringen, die wir brauchen, um das auch mit Kampfsport und Kampfkunst zu machen. Ich glaube, mein letztes Beispiel ist ein anderes Projekt von mir, auch medial. Ach so, ich bin... Habe ich vergessen zu sagen am Anfang, ich beschäftige mich sehr viel mit Medien, daher Daher diese Überschneidung zwischen Kampfsport und Medien. Ja, daher kommt das. Ja. Ich habe meine Studierenden Geschichte studieren lassen, die Geschichte unseres Campus, und Rollen aussuchen lassen von Kurzgeschichten von 90 Sekunden, die sie eingespielt haben, die sie dann, die wir aufgenommen haben und die wir dann in Augmented Reality als Fake 3D platziert haben, wo man an dem Ort des Geschehens, jetzt hier zum Beispiel in diesem Museumskontext, das wir gebaut haben, müssen Sie jetzt vorstellen, natürlich, ne, abrufen kann, dass die wie Geister der Geschichte erscheinen können. Warum sollten das nicht auch, shut up, warum sollten das nicht auch Meister sein, die eine Kata vormachen in unserem Dojo? Ja? Oder der legendäre Kampf von den zwei alten Haudegen von unserem Verein, die sich mal gemessen haben und alle fanden das großartig und wir haben das aufgenommen. Wir haben das aber jetzt so, dass die als Augmented Reality Objekte in dem Ring von unserem Verein immer wieder auferstehen können. Dadurch würde unser Raum, und wir könnten ihn dann auch, wenn wir nach New York gezogen sind, immer noch in unserem VR-Headset besuchen kommen. Ja? Wir würden dann also einen hybriden Raum haben, der unser Gym ist, aber der gleichzeitig auch überall ist und der immer ist. Also die Dekontextualisierung ist nicht ab, die können wir nicht rückgängig machen. Aber wir können neuen historischen Kontext schaffen. Wir können neue emotionale Beziehungen mit dem Raum verankern. Wir können körperliche, physische Interaktion in diesem Raum erleben und durchführen. Und auf diese Art und Weise eine neue Form von Digitalisierung leben, die vielleicht weniger toxisch ist als das, was wir in den letzten paar Jahren erlebt haben durch die Entkörperlichung. Also, die Fragen, die sich aufdrängen, wie sieht das Gym der Zukunft aus? Was ist mit Empathie und Immersion? Empathie ist ein ganz wichtiger Punkt bei Kampfsport, den haben wir noch nicht genug diskutiert. Ich habe dazu auch schon mit Bezug auf das Thema Rhythmus mal hier einen Vortrag gemacht. Es geht dabei unter anderem darum, dass wir antizipieren müssen, was der Gegner macht. Das ist der wichtigste Indikator von unserem sportlichen Erfolg. In allen Kampfsportarten, auch bei Tennis. Das ist ganz klar. Antizipation heißt aber, wir müssen uns in den Gegner reinversetzen, um zu wissen, was er macht. Und das heißt, wir müssen ihn spüren. Und das heißt, wir müssen Empathie entwickeln. Nur mit starker Empathie können wir unseren Gegner verhauen, besiegen. Ja, das ist also eine ganz witzige Form, dass durch dieses Gegensätzliche Empathie gefördert wird. Können wir das in Virtual Reality, in Augmented Reality übertragen? Können wir das in diesen neuen Technologien auch messbar und zugänglicher machen? Welche neuen Formen von Entertainment-Business, Show-Business ergeben sich? Nicht so mein Ding vielleicht, aber sicherlich etwas, was kommen wird. Ja? Neue Formen von Sports-Events. Und eine ganz wichtige Frage, in der ich mich leider gar nicht auskenne, aber wo ich mich auch auf Beiträge, Fragen und so weiter freue, ist natürlich die ganze Frage von E-Games, weil die natürlich auch diesen Sprung in die dritte Dimension jetzt machen und damit gemeinsam zu uns, zum Körper, zurückkommen. Zu den Oldschool-Leuten, die sich noch tatsächlich bewegen im dreidimensionalen Raum. Ja? Gut. Können wir zusammenfinden? Können wir daraus was machen? Das war's im Groben, was ich erzählen wollte. Ich freue mich vor allem auf die Diskussion und eure Fragen, Beiträge, Anregungen, Kritiken, Literatur, bla bla. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir ins Gespräch kommen und auch wenn ihr Interesse an Kooperationen habt oder Ideen für Projekte. Ich glaube, das wäre eigentlich die Zeit für einen Forschungsverbund. Ja, dieses Thema, das hat so viele Aspekte, müsste man eigentlich ganz groß aufstellen und sagen, alle kommt alle her mit ihren Teilaspekten. Es gibt so viele verschiedene Sachen von uns, die da reinpassen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Gut, das war's. Ich hoffe, es war interessant. Applaus